embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
So klingt es bei uns zu Hause jeden Morgen gegen 6 Uhr. Die Katzen brauchen Fressen, und zwar subito. Wer uns nicht nur hört, sondern auch liest, weiß, ich bin ein absoluter Katzenmensch, crazy cat lady, aber sowas vor und das sehr gern. Eine schnurrende Katze auf meinem Schoß ist für mich schon fast der Inbegriff eines heiligen Moments. So absichtslos und still, gleichzeitig so lebendig und liebevoll. Da ist es naheliegend, dass ich das Thema für Holy Embodied aufgreifen möchte, nicht? Und so habe ich bei Dennis Turner angefragt, jenem Menschen in der Schweiz, der wahrscheinlich am meisten über Katzen weiß. Sind Büsis die eigentlichen Gurus? Danke nochmals, dass Sie sich diese Zeit nehmen, um mit uns über Katzen und Spiritualität zu reden.
Jawohl, gerne mache ich das.
Sie sind ja schon seit über 40 Jahren dabei, die Beziehung von Mensch und Katze zu erforschen. Sie leben auch mit Katzen zusammen. Wie hat sich das?
Da muss ich dich korrigieren.
Okay.
Jetzt im Alter, wir haben eine Wohnung jetzt für unser Alter auf dem 3. Stock auf der Seestraße. Und ich möchte gern nicht Katzen draußen hier, es wäre zu gefährlich. Ja. Und darum verzichten wir auf Katzen privat. Aber ich habe immer noch mit Katzen zu tun, in Altersheimen, in Reha-Kliniken und so weiter. Also ich habe genügend Kontakt, wünschte ich hätte mehr, aber so ist es halt im Alter.
Okay. Und was würden Sie sagen, wie hat sich dieses Leben und Auseinandersetzen mit Katzen abgefärbt auf ihre persönliche Spiritualität? Wenn ich gleich so einsteigen darf.
Ja, genau, das ist richtig voll drin. Also ich habe erst eigentlich nachhinein realisiert, wie häufig meine eigene oder unsere eigene Katzen, wir haben immer zwei, mir aus einem depressiven Moment herausgeholt hat. Das unbewusst sicher seitens der Katze, und mir wurde sehr später bewusst, dass sie mir so geholfen haben. Es waren schwierige Zeiten im Zusammenhang mit meiner Karriere an der Universität Zürich und so weiter. Aber sie haben mir wirklich geholfen. Handherum muss ich sagen, ich habe sehr früh von einem Reiki-Meister, Reiki-Lehrerin, Reiki den ersten Grad gemacht. Und sie hat mir gesagt, also in der ersten Sitzung, Dennis, du glaubst nicht an Reiki. Und ich habe gesagt, ja, ich bin offen, aber ich muss einfach warten und schauen. Und dann hat sie mir gesagt, Dennis, gehst du nach Hause und tust du deine Hand auf deine Katze legen? Habe ich gemacht. Und ich muss sagen, ich habe meine Katze oder unsere Katze Mitzika noch nie so erlebt. Sie hat eine halbe Stunde, einfach ist sie still neben mir gesessen mit meiner Hand auf ihre Schulter oder auf ihre Rücke. Und das hat mich überzeugt, aha, irgendetwas läuft da. Ich habe den Kurs fertig gemacht. Ich habe leider nicht weitergemacht, aber für ein Weilchen hat sowohl meine Katzen als auch Reiki mir geholfen.
Ja. Ah, das heißt, Sie haben irgendwie gemerkt, dass da vielleicht auch eine spezielle Energie von der Katze her
auskommt. Absolut. Und es ist auch interessant insofern, dass ich auch vor etwa, 15 oder 20 Jahren wurde ich eingeladen nach England zum bekannten Buchautor Rupert Sheldrake. Er ist Biolog. Ja. Und er hat dieses Buch, 7 Versuche, die der Welt verändern, geschrieben.
Großartiges Buch.
Ja, großartiges Buch. und auch mit JT, also der Hund, der 100 Kilometer weg ist von zu Hause und der merkt auf 100 Kilometer Entfernung, wann seine Meisterin, also seine Frau, nach Hause kommt. Und ich habe ihn begleitet und auch all seine Daten begutachtet und auch die Filmaufnahmen vom österreichischen Fernsehen begutachtet. Und ich muss sagen, ich glaube voll an diese, er nennt es morphogene Verbindung zwischen Tier und Mensch. Aber das geht ein bisschen in Richtung Spiritualität. Es gibt eine unsichtbare Bindung zwischen Mensch und Tier und ich glaube voll dran. Ich rede aber oft als Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler, aber ein Wissenschaftler muss auch offen gegenüber Sachen sein, bis wenn sie abgelehnt wird durch wissenschaftliche Versuche. Und dort habe ich die Versuchsdaten gesehen und sie haben mich überzeugt, dass es gibt irgendwie diese Bindung zwischen Tier und Mensch.
Können Sie das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen, wie Sie das vielleicht auch ganz persönlich erfahren oder erfahren haben?
Also ich kann nur sagen, dass wenn ich nach Hause, damals wohnten wir im Hirzel auf dem Land, wenn ich nach Hause kam, meine Katzen waren immer gerade hinter der Haustür, wenn ich hineinkam und begrüßte mich mit erhobenem Schwanz. Das ist die Begrüßung von Katzen, dass nur Hauskatzen machen das, also domestizierte Katzen. Wildkatzen machen das nicht. Das kommt von der Zeit, wo sie gezüchtet wurde, also gezüchtet in Bubastis in Altägypten, weil Katzen sind ursprünglich Einzelgängertier, aber wenn sie domestiziert wurden und dann gezüchtet wurden für diese Tempel, sie wurden als Opfertiere leider gezüchtet, aber müssten sie irgendwie ein Signal brauchen, um ihre freundlichen Intentionen gegenüber anderen Katzen zu zeigen, in diese dichte Kolonien vom Bubastis-Tempel. Und dann haben sie jetzt diese gleiche Signal mit Menschen gebraucht. Also das ist für mich ein bisschen diese Verbindung. Allerdings als Wissenschaftler muss ich sagen, auch ja, vielleicht mit ihrer erhöhten Sensibilität im Gehör und so weiter. Vielleicht haben sie mich gehört nach Hause kommen, also die Treppen hinauflaufen und so weiter bis zum Haustür. Und ich kann es nicht beweisen, dass es hier um eine unsichtbare Verbindung handelt. Also, aber ich bin offen, immer noch.
Ja, und Sie sagen ja auch, für Sie ist es sehr klar, dass es da irgendwie diese, egal wie man das nennt, diese Verbindungen gibt, Mensch-Tier, auch Mensch-Mensch, nehme ich mal an, ja. Pflanzen, also die ganze Welt.
Auch.
Und Sie sagen es, die Katzen, die haben eine Begrüßung für uns, die sind uns auch freundlich gestimmt. Das ist so ein Klischee, dass Katzen eben sind eigentlich Einzelgänge und man sagt ja oft, oder Hundehalter sagen oft, ja, Katzen, die sind useless. Die haben gar keine Beziehung zu uns, die wollen nur, dass wir ihnen Futter geben. Aber das stimmt überhaupt nicht,
das
oder?
Ist halt, also ich muss ehrlich vorausschicken, ich bin aufgewachsen mit Hunden. Ich habe Hunde sehr gerne. Ich wollte aber, und auch mein Bruder, wollten immer eine Katze haben, doch meine Mutter hatte Angst vor Katzen und mein Vater hasste Katzen. Also sie haben immer ihre Geschäfte auf seine Rasen gemacht und so weiter. Also wir müssten warten, ich musste warten, bis wenn ich verheiratet war. Meine Frau ist aufgewachsen, immer mit einer Katze, die Auslauf hatte. Und wir waren sehr glücklich, wenn wir die ersten zwei Katzen auf dem Land im Haus und mit Auslauf halten konnten. Also ich bin nicht ein Hundegegner. Aber Hundehalter, die so etwas sagen, haben einfach keine Erfahrung persönliche mit einer Katze. Es gibt, das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt sehr viele Hundehalter, die beide haben, Hund und Katze. Und für Personen, die keine Erfahrung mit einer Katze haben, ist es ein bisschen schwierig, weil für sie ist eine Katze ein mystisches Tier, ein bisschen unheimlich. ihre Augen leuchten im Scheinwerferlicht. Sie ist sehr privat, die Katze. Sie kommt nur, wenn sie will. Allerdings, ich sage immer wieder, auch wenn die Katze ursprünglich ein Einzelgänger war, heutzutage sind die Mehrheit der Katzen soziale Tiere und sie brauchen Kontakt mit anderen Katzen. Ja. Wenn sie als Stubentiger gehalten werden, dann am besten haltet man zwei Stubenkatzen, Sozialtypen, beide. Es reicht, wenn nur ein Streichhügel ist, also beide Tiere müssen Sozialtypen sein, aber das kann man auslesen aus Bedingungen von Wurfgröße und so weiter als Jungtier. Oder sie müssen Auslauf haben und dann werden sie genug andere Katzen draußen treffen können. Also sie sind Sozialtier. Das heißt, sie sind auch, wenn sie Jungtiere waren, in ihrer zweiten bis siebten Lebenswoche, viel gestreichelt von den Besitzern dazumals, dann sind sie auch sozialisiert gegenüber Menschen. Ja. Und diese Katzen benötigen auch Kontakt mit Menschen. Ja. Also es ist nicht einfach wir Menschen sind mehr als eine Futterquelle. Wir sind eine wichtige Futterquelle, wir bereiten es vor. Aber die Katzen sind auch sehr ausgelegt auf Kontakt mit ihren Menschen, aber wenn sie es wollen, nicht immer.
Genau.
Ja, genau. Also meine Forschung hat gezeigt über die Jahre, dass wenn man wartet, bis wenn die Katze zu einem kommt, also die Initiation selber unternimmt, dann hat man in diesen Beziehungen viel mehr interaktive Sozialkontakt, als wenn man immer zuerst zu der Katze geht und streichelt, weil es ist die Katze, die entscheidet, wie lang gestreichelt wird.
Ja, und eben auch ob sie überhaupt den
Oder
Kontakt
ob sie
will.
Überhaupt. Ja.
Man kann es nicht
voraussagen.
Nein, und ich kann nicht meine Idee von... Ich will jetzt diese Interaktion. Ich fände es jetzt schön, eine Katze zu streicheln, der Katze aufzwingen. Sie ist, dann geht's weg. Nein.
Und das ist aber, Katzen sind oft in psychotherapeutischen Praxen.
Genau.
Vorhanden. Ich lehre auch unsere Kurse in tiergestützter Therapie für Menschen. Lehren wir auch über Hunde- und Katzenverhalten und die Bedeutung für Menschen. Aber wir lehren auch, dass Katzen nicht gezwungen werden. Der Hund ist von Grund auf ein soziales Tier. Genau. Er will immer Kontakt, wenn möglich, mit den Menschen haben. Und sie sind auch sehr gut trainierbar.
Ja.
Also ein Folgen auf den Menschen. Also man kann auch einen Hund ausnutzen oder übernutzen in therapeutischen Praxen, aber viel, viel mehr Hunde sind beteiligt an tiergestützten Therapieprojekten als Katzen. Und Katzen sind eher in psychotherapeutischen Praxen, aber es ist auch ideal dann, weil man muss lernen, das Gegenüber zu respektieren.
Ja.
Und das ist eine große Hilfe bei bestimmten Klienten. Auch Kinder müssen das lernen, dass sie so warten und nicht sofort springen auf eine Katze. Mhm. Das lehren wir auch in Schulprojekten und so weiter, dass man das Tier respektieren muss. Sie haben eigene Wünsche und eigene Bedürfnisse.
Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Für, egal ob das Kinder sind oder Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, aber zu lernen, dass jetzt zum Beispiel ein Nein von einer Katze, ich muss das nicht persönlich nehmen.
Genau, es ist nicht persönlich gemeint, es heißt einfach, im Moment möchte ich lieber keinen Kontakt.
Ganz genau.
Aber unsere Forschung, also vor allem mein damaliger Masterstudent, Gerald Frieger, ich zitiere ihn sehr gern, weil er hat die Entdeckung gemacht und wir haben es dann weiter zusammen erforscht. Aber Gerald hat festgestellt, dass die Katze ist einfach, er bleibt in der Wohnung, wenn eine Person, nicht kranke Person, aber wir haben alle einen deprimierten Moment irgendwann einmal, aber wenn der Mensch bereit ist, Hilfe zu akzeptieren, dann kommt die Katze, streift mehr um den Beinen, vokalisiert, also ruft viel mehr, redet viel mehr mit dem Menschen. Und das hilft dem Mensch, die negative Stimmungen zu reduzieren. Also das konnten wir sehr schön zeigen. Und eigentlich ist die Katze für deprimierte Personen wahrscheinlich mindestens so gut als Co-Therapeut als ein Hund. Aber man kann sie nicht zwingen. Man muss das respektieren.
Ja, und dann diese Erkenntnis auch auf andere Menschen übertragen können. Ja, so ein Nein, ich will jetzt nicht mit dir Zeit verbringen, ist nicht persönlich. Genau. Ich finde, das ist eine gute Einsicht.
Ja, auch ich sage immer, dass Katzen können trainiert werden. Man muss sie nur motivieren und mit positiver Verstärkung arbeiten, also mit Belohnung und so weiter, oder Klickertraining und sicher nicht mit Bestrafung. Das macht nur die Beziehung kaputt. Bei Katzen, auch bei Hunden macht das die Beziehung kaputt. Auf jeden Fall, man kann sie trainieren, aber man muss einfach sie motivieren und warten, bis wenn sie bereit sind, etwas mitzumachen.
Und Sie haben gesagt, Katzen sind super Co-Therapeutinnen oder Therapeuten bei depressiven Verstimmungen, indem sie um die Beine streichen, mehr vokalisieren. Was ist es denn genau, was daran den Menschen hilft? Also kann man.
Also das ist etwas, das die Wärme, die man bekommt, die man spürt. Katzen sind auch Hunde, sind ganz, also alle Tiere im Prinzip, sind ganz ehrliche Wesen.
Ja, genau.
Sie lügen nicht, sie akzeptieren Menschen mit Behinderungen, auch geistige Behinderungen und so weiter. Allerdings, dort müssen wir ein bisschen auf das Wohlbefinden des Tieres, bei spastischen Patienten und so weiter oder Kinder. Wir müssen immer die begleiten, das ist ganz klar. Aber es zeigt, diese Wärme wird spendiert von das Tier. Wenn man wartet, bis wenn das Tier kommt oder wenn ein Hund kommt auch, der Hund will den Mensch akzeptieren und es ist eine ehrliche Art Kommunikation zwischen Tier und Mensch und es lehrt den Menschen, ehrlich zu kommunizieren mit dem Tier auch.
Inwiefern?
Ja, also weil wenn ich nicht ehrlich mit dem Tier, wenn ich nur kurz streicheln und weggehen, dann wird die Katze dann später nicht mehr zu mir kommen oder seltener zu mir kommen. Sie akzeptiert den Mensch, wie er ist. Das konnte meine Forschung auch zeigen. Also wenn der Mensch viel soziale Interaktionen haben will mit der Katze, akzeptiert die Katze das, vielleicht nur kurze Interaktionen. Aber wenn der Mensch relativ wenig Kontakt mit der Katze haben will, akzeptiert die Katze das ebenfalls. Und das erklärt bei weitgehend der Popular, oder ein Grund wenigstens, wieso Katzen so populär sind, gerade in der Schweiz, aber es hat andere Gründe auch, unsere Mietverhältnisse. Katzen sind ruhige Tiere im Prinzip und bellen nicht, wobei Hunden bellen auch nicht immer und es sind sehr wichtig, dass für soziale Kontakt Förderung zwischen Menschen, nicht nur zwischen Mensch und Tier, sondern wir haben verschiedene Studien, nicht meine eigene, aber Kollegen in Amerika, in England, in Deutschland und so weiter, die zum Beispiel zeigen, wenn man zum Beispiel ein behinderter Mensch in einem Rollstuhl, wir Menschen haben Hemmungen, einen behinderten Mensch direkt anzusprechen. Aber wenn der behinderte Mensch im Rollstuhl einen Hund nebenbei hat und der Mensch als Spaziergänger geht vorbei, dann sprechen sie zuerst den Hund an, dann den Mensch über den Hund und kommen ins Gespräch mit dem Mensch. Und das ist ein positives Erlebnis für alle. Und behinderte Mensch und auch gesunde Menschen, wenn man darf, die Menschen so taxieren, so benennen.
Also das heißt, Haustiere, Hunde, Katzen können auch so eine Art Übersetzerfunktion einnehmen.
Absolut. Also es geht so weit, dass es gibt Leute, die sagen, das ist einfacher ist für ledige, also für alleinstehende Personen, Kontakt mit einer anderen Person vom anderen Geschlecht zu herstellen, wenn sie einen Liebeshund oder eine Katze haben.
Absolut.
Das sind nicht meine Ergebnisse. Das geht für mich aus zu weit. Das ist wirklich dann eine Instrumentalisierung des Tieres. Und ich finde, wir sollen Tiere akzeptieren, wie sie sind und für was sie sind. Und bedeuten sehr viel. Franz von Assisi hat das schon sehr früh entdeckt. Und zum Glück, die Mehrheit von den Menschen akzeptieren, das wissen wir. Wir haben Studien, die zeigen, dass zwischen 70% und 90% der Heimtierhalter, also Hunde- und Katzenhalter, betrachten ihre Tiere als vollwertige Familienmitglieder, also nicht als etwas, die sie dominieren müssen oder einfach gedulden müssen, sondern die sind Familienmitglieder. Und wehe tut's, wenn etwas passiert, das Tier, oder sie verschwinden, sie machen alles, sie machen Inserate, um das verlorene Tier zu finden. Und auch sogar beim Tod gibt es vom Tier, gibt es Leute, die kremieren und auch begraben. Also ich muss ehrlich gestehen, weil unsere letzte Katze, den wir hatten, wir wussten, sie würde unsere letzte sein, wegen Wohnen auf dem dritten Stock in unserer Eigentumswohnung. Ich wollte einfach nicht eine Katze drinnen behalten, obwohl ich bin kein Gegner, wenn man es richtig macht. Aber dann wusste ich, wir würden keine Katzen mehr. Und wir haben Joy kremieren lassen und wir haben eine Urne, eine Holzurne, eine einfache von ihr in unsere Fernsehzimmer. Und ab und zu schaue ich es an und denke ich, schöne Erinnerungen, natürlich haben wir Fotos und Filme, auch Videoaufnahmen und so weiter. Aber es ist doch schön, dass ich wenigstens ein Tier. Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Ich bin nicht gegen Kremation oder Beerdigungs- und auch Friedhöfe für Tiere. Aber ich habe es auch einmal gemacht und ich bin froh, dass ich es einmal gemacht habe. Und das zeigt immer noch eine Verbundenheit mit dieses Tier.
Ja, weil so der Übergang wahrscheinlich jetzt gerade für Sie persönlich, der Übergang von einem Leben immer mit Katzen oder zu Beginn mit Hunden zu einem Leben dann ohne Katzen zu Hause, ohne dieses Symbol oder
Es war, schwer und das hat mir ein bisschen geholfen. Und ich wusste auch, es hat mir geholfen, dass ich weiß, ich habe immer noch Kontakt. Wir haben ein Tierpark, für Therapie-Tierpark in Rehab Basel. Ich habe geholfen, auch meine damalige Mitarbeiterin, Dr. Karin Hediger. Wir haben das geplant oder geholfen zu planen. Und sie ist jetzt dort auch voll engagiert. Und ich habe auch Kontakt mit den zwei Katzen, die dort inwendig auch. Sie sind Auslaufkatzen, aber sie werden hineingenommen. Und auf dem Bett natürlich mit einer sauberen Decke drauf für Patienten, die auch hirngeschädigt sind und so weiter. Also es ist wirklich wunderbar zu sehen, was für Heilwirkung unsere Tiere haben für Menschen. Und sehr oft bei Privatleuten, wir müssten eigentlich bewusst sein, was Tiere für uns schenken, was sie bedeuten für uns. Das geht einher mit, sie als vollwertige Familienmitglieder zu betrachten. Mir geht es ein bisschen zu weit, Geburtstag für die Tiere zu feiern. Auch in Amerika, ich war 15 Jahre lang Präsident der größten Gesellschaft für Mensch-Tier-Beziehungen, IAHIO, 95 Organisationen sind Mitglieder und sie vertreten über 100.000 Leute, die auf der einen Art oder andere mit Mensch-Tier-Beziehungen befassen, Tierärzte, Psychologen und so weiter, Ethologen wie ich, also Verhaltensforscher. Und ich muss sagen, für mich am Anfang war es ein bisschen schwierig, unser Amerikanisches. Ich bin ursprünglich Amerikaner, US-Amerikaner, ich bin das nicht mehr, ich bin nur noch Schweizer, seit eine bestimmte Person gewählt wurde
als Präsident. Verständlich, ja.
Aber ich fühle mich auch effektiv als Schweizer. Auf jeden Fall, die haben Tiere in Gottesdienste in Bundesstaat Washington eingeladen und ja, das geht vielleicht für mich, und sie wurden gesegnet dann. Ja. Herrscht ein bisschen Richtung Franz von Assisi. Aber für mich geht das ein bisschen zu weit. Aber wenn das wichtig ist für die Personen und wenn das dazu beiträgt, dass die Beziehung zwischen der Person und dem Tier besser verläuft, harmonischer wird, dann ich bin nicht ein Gegner. Wir zum Glück leben in einer freien Welt und das ist der Mensch seine gute Recht, solange dass das Tier, dass der Würde der Kreatur, die Würde des Tieres nicht verletzt wird. Und darum bin ich an und für sich ein Gegner von Verkleidung von Tieren oder Sonnenbrille für Tiere. Das ist nicht so natürlich. In diesem Sinn, wo das die Würde des Tieres verletzt, da bin ich ein Gegner. Mhm.
Ja, das ist ja dann auch wieder eine Instrumentalisierung irgendwie. Ja. Ich will, keine Ahnung, irgendwie meine Katze so und so darstellen, damit ich so und so gesehen werde oder ja. So. Das hat dann eben nicht mehr viel mit der Würde des Tieres oder der Kreatur zu tun. Aber ich es ist lustig.
Ja, Entschuldigung.
Es ist lustig, was Sie sagen. Eben Katzen werden als vollwertige Familienmitglieder angesehen. Wenn man mich fragt, ja, lebst du alleine? Da sage ich, nein, ich lebe mit meinen Katzen. Ja, weil wir sind zu dritt.
Absolut. Und das ist wirklich wahr. Und auch Sie betrachten sicher Ihre Katzen als vollwertige Familienmitglieder.
Ja, und auch in Bezug auf Heilung und.
Ja, genau. Also das bringt mir, ich bin immer noch Privatdozent an der Universität Zürich, habe mein privates Institut, aber ich lehre nicht mehr an der Uni Zürich, aber ich lehre an der Hochschule für Gesundheit. Sie haben meine Kurse für tiergestützte Therapie übernommen. Und ich bin immer noch ein Jahr einer der drei Hauptlehrer dort mit meinen Psychiater und Psychotherapeuten-Kollegen. Die Kurse sind in Zürich im Herbst wieder. Aber das Problem ist, ich möchte einmal mich zurücktreten und wirklich reisen. Wir, meine Frau und ich, wenn wir können wieder reisen, machen das sehr gern, verschiedene Kulturen. Ich habe auch Studien gemacht über Mensch-Tier-Beziehungen in verschiedenen Kulturen, genau, ja. Verschiedene Religionen und so weiter. Also das ist immer noch sehr wichtig für mich, aber dass die Leute, die Tiere engagieren in tiergestützte Therapie, dass sie lernen zu respektieren, was die Tiere für Menschen, für Patienten machen können. Also wir haben Leute, die in der Psychiatrischen Uniklinik Zürich und in Basel auch in Psychiatrie, Leute, die unseren Kurs gemacht haben und sie arbeiten voll mit Tieren in psychiatrischen Kliniken, auch in Spitälern, Kinderspitälern und so weiter, Rehab-Kliniken. Ja. Zum Glück wird es langsam anerkannt da in der Schweiz und akzeptiert, aber es muss durchgeführt werden durch ausgebildete Personen mit selektionierten Tieren, die vorbereitet sind und auch nicht überarbeitet werden. Und das lernen Sie in unseren Kursen. Ja, sorry, das war ein Plug für unseren Kurs, aber weil ich mache es noch einmal, sind zweijährig berufsbegleitend und das ist das letzte Mal für mich dann in tiergestützter Therapie. Ich habe schon länger meine Tierpsychologiekurse den Berufsverband Fiette übergeben und sie werden auch Kurse machen. Ich glaube, ich werde noch einmal gefragt, ein bisschen Katzenkurse dort zu machen, aber das nur noch einmal und dann ja, dann mache ich nur noch Gastvorträge, Podcasts und so weiter. Super, aber ich mache es sehr gern, weil ich merke, dass Leute setzen, auch von einem Wissenschaftler, der seine wissenschaftlichen Ergebnisse populär erklären kann, dass sie schätzen das. Und wenn ich das angefangen habe in 1983 an der Universität Zürich, ich war eine Rarität, dass jemand würde auch Geld von der Privatindustrie. Ich hatte von Futtermittelindustrie, Katzennahrungsmittelindustrie. Heute ist es undenkbar, dass man ohne Sponsoring schafft. Man muss nur schauen, dass es keine Strings attached hat. Mhm. Und es war einer der größten Hersteller weltweit von Katzennahrung. Und sie wollten nicht einmal die Frau Sommaruga, unsere Bundesrätin, hat mir einmal sogar zitiert nach Bern als Konsumentenschutz. Präsidentin damals, weil ich nicht die Firmennamen erwähnt habe. Ich habe aber offen gesagt, meine Forschung wird neben dem Schweizerischen Nationalfonds wird auch von der Katzennahrungsindustrie, Mittelindustrie unterstützt. Und sie hat sich, oder der Konsumentenverein hat sich verärgert, dass ich nicht Produkt nehme, um Gottes Willen. Das wäre wirklich Werbung für sie. Aber ich konnte das erklären und wir hatten ein gutes Gespräch in der Wanderhalle in Bern miteinander. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich daran erinnern. Ich kenne mehrere Bundesräte und über die Jahre Frau Kohler und Frau Delamura und so weiter. Ja. Sie waren Katzenfans. Und diese beiden Frauen, Frauen von Bundesräten, haben damals in 1992 die große Museumsausstellung über Katzen an der Zoologischen Museum Universität Zürich eröffnet, an der Vernissage. Es war eine riesen Ehre für mich, dass zwei Gattinnen vom Bundesräte, nicht nur eine, zwei kamen. Und es gab sehr viel Presseinformationen, also Pressereleases und so weiter. Mhm. Und diese Ausstellung, der Museum gemacht, ich war nur Berater und so weiter, war super. Es wurde am Schluss zirkuliert unter verschiedenen Museen in der Schweiz und im süddeutschen Raum. Über eine halbe Million Leute haben diese Ausstellung gesehen. Es gibt jetzt wieder eins, ich glaube, der Moment, das ist in Solothurn im Moment, es wurde verlängert. Aha. Das ist noch eine andere Ausstellung, aber ich war auch beratend tätig über, es heißt die Katze, unser wildes Haustier oder Haustier. Und ich empfehle das auch im Museum Solothurn, sobald wir Museen besuchen können wieder. Ich mache sehr gern Sachen in der Öffentlichkeit, weil die Leute auf der einen Weg entweder durch Nationalfonds oder durch Kauf von Katzenfutter, gleich welche Marke, unterstützten meine Forschung. Und ich finde, sie haben ein Recht darauf, die Ergebnisse zu kennenlernen und auch vielleicht hoffentlich zu profitieren davon. Auch, dass die Katzen profitieren.
Ja, genau, weil ich meine, es hat so viele Katzen in der Schweiz. Ich habe vorhin nachgeschaut. Inzwischen sind es 1,72 Millionen Katzen in den Haushalten. Über eine halbe Million geht diese Ausstellung anschauen, die Sie erwähnt haben. Ja. Und gleichzeitig konnten Sie ja auch in Ihrer Forschungsarbeit zeigen, wie viel Benefit, dass diese Beziehung tatsächlich gibt, für wahrscheinlich in beide Richtungen, aber vor allem auch für uns.
Sicher, unsere Katzen sind veterinärmedizinisch bestens betreut. Aber da möchte ich auch etwas erwähnen. Ich war mit dem Präsident vom Schweizerischen Gesellschaft für Tierärztinnen und Tierärzte in einer Diskussionssendung am Schweizer Fernsehen vor ein paar Jahren. Ich finde, man kann medizinische Forschung auch für Katzen und an Katzen machen, die auch die Katzen profitieren davon oder die größere Population von Katzen profitieren davon. Aber man kann auch ja, Spitzenmedizin, also Krebsbehandlung, Bestrahlungen und so weiter bei Krebs. Ich bin kein Gegner von solchen Sachen, wenn man es leisten kann. Was ich dazu mal sagte, aber am Fernsehen, es darf nie heißen, wenn ich meine Katzen nicht 2.500 oder was immer es kostet, eine Bestrahlung zu machen und entscheide, nein, wegen Lebensqualität, ich werde meine Katze einschläfern lassen. Es darf nie heißen, dass ich meine Katzen weniger liebe, liebhaben. Ja. Wenn man kann das leisten und bereit ist, das zu machen, absolut dafür, aber es darf nicht die andere Konsequenz für diejenigen Leute, die ein verletztes oder sehr ernsthaft krankes Tier nicht die Behandlung leisten kann, obwohl das Tierschutzgesetz verlangt, dass wir alles für die Gesundheit von unseren Katzen und Hunden und so weiter machen. Aber es gibt schon von mir aus ethische Grenzen für das. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja, es ist ja auch irgendwie, eben, es ist dann wieder die Entscheidung jeder Einzelnen, jedes Einzelnen, wie gehe ich auch mit dem Ende von einem Katzenleben oder wann ist ein Katzenleben zu Ende? Und manchmal denke ich, es ist fast wohlwollender, wenn man sagen kann, okay, jetzt ist fertig, du gehst. Für Katzen, für Haustiere wieder. Manchmal denke ich, das ist fast schöner, das wäre auch schöner für Menschen vielleicht, wenn man sagen kann, so jetzt reicht's, jetzt machen wir da nicht noch den nächsten Turnus, aber das ist eben ethisch sehr, sehr heikel.
Es ist sehr heikel, aber es ist eine persönliche Entscheidung. Genau. Ich kann offen und ehrlich sagen, ich bin auch Mitglied vom Exit, obwohl ich hoffe, dass ich muss es nie benutzen oder wenn ich musste es benutzen, dass ich fähig dazu bin, das zu benutzen. Aber ich finde, man kann sehr viel über uns lernen, wenn wir überlegen, wie ist es für unsere Tiere.
Genau.
Und ich glaube, das hat mich auch viel, viel weiter persönlich gebracht, meine Arbeit mit Tieren, über Tieren und so weiter, auch in verschiedenen Kulturen, in muslimische Kulturen, in japanisch, also Shinto-Kulturen und so weiter, katholische. Ich hatte Kontakt mit dem Papst Benedikt und so weiter für meine Studien. Es hat mich geholfen, als Mensch weiterzukommen. Und ich glaube, eigentlich, wenn man wirklich die Zeit nimmt, sich für seine Katze und zum Überlegen, was die Katze für mich bedeutet, bringt das einen weiter, persönlich weiter. Und die Katze wird es auch schätzen, weil wir werden unsere Katzen besser behandeln, wenn wir das machen.
Ja, da habe ich zwei Fragen dazu. Gibt es denn, die eine Frage ist, gibt es religiös-kulturelle Unterschiede, wie wir mit Katzen umgehen?
Ja, also mit Tieren, nicht nur mit Katzen, mit Tieren. Es ist so, meine Studien, die sind veröffentlicht, auch in Büchern, die jüdisch-christliche Tradition, das ist eigentlich nicht so positiv. Menschen stehen über und können über Tiere dominieren, auch aber, wenn sie angehalten werden in unserer, von Bibel und so weiter, sie mit Respekt zu begegnen und zu behandeln. Mhm. Aber wir stehen über die Tiere in der jüdisch-christlichen Tradition. Das ist anders in den östlichen Religionen, im Buddhismus, im Shinto, im Islam auch. Das ist auch Mohammed hat Erbarme mit einer Katze auf dem Arm genommen und auch Wasser an Hunde und Katze gegeben, die Durst hatten und so weiter. Aber interessanterweise, meine Studien haben auch gezeigt, dass eigentlich Frauen die bessere Haltung gegenüber sowohl Hunden als auch Katzen als Männer. Das hat mich überrascht, auch gegenüber Hunde.
Ja.
Also, weil Klischeevorstellung, Hunde sind Männertiere und Katzen sind für Frauen. meine eigene Forschung hat das widerlegt, weil nicht unbedingt das vom menschlichen Aspekt her, aber von der Katze her gesehen, die Katze im spontanen Verhalten hat keine bevorzugte Partner. Die Katze hat genauso gleich Frauen mit Männern und Erwachsene mit Kindern, wenn die Menschen nicht interagieren dürfen. Sie dürfen nichts machen. Sie müssten ein Buch oder ein Comicbuch oder Kinderbuch anschauen, in unsere Versuchen. Erst wenn die Menschen dürften reagieren oder interagieren, zeigen die Menschen unterschiedliche Verhalten, Männer und Frauen und Kinder. Und die Katzen dann reagieren auf das. Und das erweckt den Eindruck, dass Katzen eher Frauen lieber gern haben. Und Erwachsene eher als Kind. Zum Beispiel, Männer tendieren aus sitzender Stellung. Frauen und Mädchen, keine Altersunterschied, gehen herunter auf den Boden und interagieren mit der Katze oder die Katzen auf der Ebene der Katzen. Kinder, insbesondere die Jungen, die Buben, gehen sofort los auf eine fremde Katze, also schon ein, also versuchen sie zu kontaktieren, zu streicheln, und bei weitem nicht alle Katzen schätzen das. Also, und darum lehren wir in unseren Kursen für Therapie, dass Kindertherapeuten oder Pädagogen für Kinder, Sonderpädagogen, dass sie müssen Kinder, insbesondere die Buben, vorbereiten und einfach zu warten und warten, bis wenn die Katze zu einem kommt, und dann wird es super gehen. Also wir konnten feststellen, dass alleinlebende Frauen, wie offenbar sie, und alleinlebende Männer, für die Katze sind sie genau gleichwertig. Also die Katze hat beide und interagiert mit beide genau gleich und hat die gleiche Wirkung auf allein lebende Frauen und allein lebende Menschen. Positive Wirkung. Also es gibt immer noch vieles zu entdecken bei Katzen. Und ich hoffe, ich bin nicht territorial, obwohl ich einen Namen für mich habe als Katzenforscher. Ich hoffe, dass junge Leute fangen an, weitere Fragen auf Hund und Katze zu untersuchen, weil wir haben immer noch sehr viel zu entdecken. Ich wollte damals Rupert Sheldrakes Versuche in der Schweiz, also darum hat er Kontakt mit mir aufgenommen. Ich war schon damals ein relativ bekannter Katzenforscher. Und er wollte, dass eine unabhängige Person, wo nicht auf seine Projekt arbeitete, würde unabhängig von ihm diese morphogenische Bindung untersuchen würde. Wir haben, ich und Claudia Mertens, meine damalige wissenschaftliche Mitarbeiter, wir haben ein ausgezeichnetes Forschungsprojekt vorbereitet, eingereicht an Schweizer Tierschutz, aber Schweizer Tierschutz hat ihre Forschungsgelder dem damaligen Bundesamt für Veterinärwesen weitergeleitet, und sie haben entschieden, Bundesamt für Veterinärwesen, dass das Projekt zu wenig tierschutzrelevant war. Mein Gott, es gibt nichts relevanter, als wenn man könnte beweisen, dass es eine unsichtbare Verbindung zwischen Tier, also Katzen, und ihre Halter geben würde. Aber ich musste den Entscheid akzeptieren. Wir haben dieses Projekt nicht gemacht, aber dafür hatte ich einen sehr guten Kontakt damals mit Rupert Sheldrake, ob es morphogenische Linien oder wie, aber irgendeine Verbindung gibt es.
Ja, ich meine, letztendlich spielt es ja keine Rolle, wie man es benennt. Das ist einfach, für mich und für das Gefäß von diesem Podcast ist es so klar, dass da, dass da Verbindungen da sind, egal wie man sie benennen will. Ja, also die Katzen haben je nach Religion ein bisschen einen unterschiedlichen Stellenwert. Und Sie haben noch was anderes gesagt in Bezug auf, wenn wir uns die Zeit nehmen und uns quasi auf die Katzen einlassen. Und das ist ein bisschen meine Erfahrung, oder das ist ganz stark meine Erfahrung mit meinen Katzen. So, sie zwingen mich oder sie inspirieren mich, recht langsam zu sein. Und das ist ein Riesen, also das ist ein Riesengewinn in einer sehr, sehr schnellen Welt.
Absolut. Katzen sind ruhige Tiere, sie beruhigen auch. Also das ist ein riesen Vorteil vielleicht von Katzen gegenüber vielen Hunden. Also es gibt Hunde, die auch beruhigend wirken, aber generell sind Katzen eher beruhigend und sie sind eher ruhig und sie erlauben einem, in sich zu gehen. Das ist sehr wichtig, wenn man es zulässt.
Alle Menschen machen
das. Aber gerade, ich habe auch eine Studie mit einer italienischen Kollegin, sie ist Professorin in Wuhan in China. Und wir machen, also sie macht die Studie, ich bin Berater und werde Co-Autor, später eine von einigen Co-Autoren sein, über die Bedeutung von Hund und Katzen während der Lockdown.
Ganz genau.
Als Kontakt für Menschen, als sozialer Kumpan und gerade für allein lebende Menschen ist das alles, was sie haben während der Lockdown. Sie dürfen nicht draußen oder sie dürfen nicht mit Freunden treffen oder nur in ganz kleinen Gruppen und so weiter. Also es gibt schon verschiedene Studien, aber diese wird wirklich in Wuhan, China gemacht. Ich bin ganz gespannt. Ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Sie ist immer noch an Datensammlung, aber es wird eine recht wichtige Studie. Andere Studien haben schon gezeigt, dass die Heimtiere, Hunde und Katzen, sind sehr wichtig für Menschen während dieser schweren Zeit. Mhm. Also, und gerade weil Katzen helfen und auch Hunde, das ist nicht zu zweifeln, aus einer deprimierten Stimmung kommen. Und wir wissen, dass Depression steigt in diese Periode ohne sozialen Kontakt. Dann ist zu erwarten, dass die Heimtiere, Hunde und Katzen, eine wichtigere Stellung einnimmt in das Leben von diesen Menschen. Und ich hoffe schwer, dass diese Menschen das nicht vergessen, nach, wenn wir wieder annähernd normal leben können.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja.
Aber die Katzen sind ja schon, eben natürlich, wahrscheinlich sind alle Tiere auf ihre unmittelbare Art und, wie Sie gesagt haben, sehr ehrliche Art ein gutes Vorbild manchmal. Aber Katzen haben, die haben so noch was Spezielles.
Ja.
Sie haben erwähnt, die Katzen wirken mystisch. Katzen sind, wurden als heilig verehrt. Katzen wirken irgendwie sehr, sehr elegant und erhaben.
Ja, genau. Das richtige Wort haben Sie gesagt. Sie sind sehr elegant in ihren Bewegungen. Ja. Ihr Körper ist sehr elegant. Es ist so, wenn man ein Marsmenschen hätte, also Outer Space, also Marsmenschen würde Bilder von den verschiedenen Hunderassen, vom kleinen Spitz zum irischen Wolfshound zeigen würde, er würde annehmen, das sind verschiedene Tierarten.
Ja.
Wenn man die verschiedenen Katzenrassen und Hauskatzen zeigen würde, er würde sie alle erkennen als Katzen.
Ja.
Das ist die Katze. Sie haben verschiedene Farben und so weiter, vielleicht ein bisschen mehr Haar oder weniger Haar oder Farben, aber sie sind alle Katzen. Und die sind elegant. Sie sind elegant in ihren Bewegungen. Sie sind ruhig und sie sind sehr privat. Sie sind sehr, sehr in sich selber auch.
Ganz genau.
Die Katze selber. Und das ist das, was wir lernen können von den Katzen, dass wir in uns selber gehen müssen. Ich hoffe, dass viele Leute in dieser Lockdown-Situation das gelernt haben. Ich bin John?
Kabat-Zinn.
Ja, genau. Ja. Ich lese, meine Tochter hat mir dieses Buch in der Rehab-Klinik geschickt, weil ich konnte nie meditieren. Ich bin mehrmals in einer Fasten-Meditationswoche im Haus in Malbis, im Haus der Stille. Es hat mir gut getan, aber ich konnte nie meditieren. Aber dieses Buch ist fantastisch. Also, und ich kann auch sogar in den Pausen, wenn Sie eine Frage stellen, habe ich gelernt, auf meinen Atem zu konzentrieren, ohne zu denken, einfach es fließen zu lassen und es beruhigt mich. Also absolut. Es hilft sehr. Ich kann das nur Personen, die Schwierigkeiten haben und meinen, sie können nie meditieren, dieses Buch zu lesen. Es ist ja, wirklich ja. so schwer.
Es ist wirklich, nein.
Ein guter Lehrer. Und ist, ja. ich komme nochmals zurück auf diese Erfahrung mit Mitsuka, also damalige Katze, mit der ja. Reiki-Erfahrung. Also ich konnte meine Augen nicht zutrauen. Sie war eine sehr gut sozialisierte Katze. Wir hatten gute Beziehung, aber sie ist nie eine halbe Stunde neben mir mit meiner Hand auf ihre Schulter oder Rücken gelegen. Also etwas ist passiert in mir und es ist zu ihr gegangen und sie hat es akzeptiert.
Ja, ich finde.
Das ist aber unheimlich. Darum wurden Katzen im Mittelalter auch, Katzen wurden bis zum Mittelalter sehr populär, nicht nur bei reichen Leuten, oder die Katzen waren ursprünglich die einzigen Tiere, die in Klöstern erlaubt wurden. Mönche dürften Katzen halten, aber im Mittelalter dann Vorboten der Reformation hat die Mutterkirche, also die römisch-katholische Kirche, ein Feind gezucht, ein vereinigender Feind. Und das war Personen, Anhänger der Schamanen und so weiter. Und bis dann, Katzen wurden nicht mehr nur bei reichen Leuten, sondern sehr weit verbreitet. Und sehr viele alleinlebende Frauen hatten Katzen. Und das war verhängnisvoll zur Zeit der Reformation für den Frauen und ihre Katzenbegleiter. Die ja. Frauen wurden als Hexen gefoltert, verbrannt und so weiter. Und auch ihre Katzen oh. wurden als Familiars, also als Dämonen. Auch und da ich meine immer noch heute, wenn eine schwarze Katze
genau.
über die Straße geht, es gibt viele Leute, oh, das bringt schlecht Glück und so weiter. Also das sind lang anhaltende Meinungen und es brauchte erst im 18. Jahrhundert, glaube ich, war es, mit der Einwanderung der norwegischen Wanderratte vom Osten. Bis dann hatte man schon Gift für Ratten und Mäuse, aber man konnte es nicht in den Backstuben, auch in Restaurants nicht, auch in Vorratskammern nicht einsetzen. Und dann wurde die Katze rehabilitiert als einzige Verbündete des Menschen, die Ratten- und Mäuseplage Herr sein könnte.
Dann war sie wieder nützlich, die Katze.
Ja, genau, nützlich. Und heute immer noch auf Bauernhöfe, das ja, ja, finde klar. ich auch sehr toll, ja, dass ja. Katzen immer noch ihre ursprüngliche Rolle, auch in Altägypten war sie so auch, dass sie ursprüngliche Rolle als Mausvertilger oder Rattenvertilger, Schlangenvertilger auch, kann übernehmen, also einnehmen. Aber viel mehr Katzen heutzutage sind Familienmitglieder.
Absolut. Und da fände ich so spannend, ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie noch machen können oder jemanden beauftragen können, ja. eine Studie, die untersucht die Unterstützung von Meditation durch Katzen. Weil immer, wenn ich meditiere, kommen meine Katzen zu mir und das füttert sich quasi ja, gegenseitig.
Sie sind ruhiger, sie sind in sich und die Katzen merken das ganz
genau. Und die kommen und mit ihrer Ruhe fügen sie noch mehr Ruhe hinzu.
Also es gibt tatsächlich YouTube-Filme in diese Richtung, Meditation mit Katzen. Es gibt auch Meditation für Katzen, klar, Simon ja. the Cat und so weiter, diese Zeichnungen und so weiter. Mhm, also es wäre eine sehr interessante Studie, wirklich es zu belegen. Aber ich hoffe, dass vielleicht dieser Podcast irgendein Ethologe oder Wissenschaftler hört auch und wäre bereit, sowas zu machen. Ich bin am Abbauen, nicht am Aufbauen. Aber ich bin absolut sicher, dass das der Fall ist. Ja. Weil die Katze, es ist auch so, ich meine, wir alle kennen diesen Spruch, wenn eine Gruppe von Menschen in einem Wohnzimmer ist und es hat jemand, der entweder Angst vor Katzen hat oder Katzen nicht gern hat, und sie sind neu in dieser Stube, die Katzen gehen immer zuerst zu dieser Person. Und das lässt sich sehr gut erklären. Diese Personen erfrieren fast vor Angst, dass Katze würde zu sie ihnen kommen. Und dann in diesem Moment strahlen sie keine Körpersprache aus. Und die Katze fördern ihre Körpersprache aus, indem sie diese Menschen dann annähern. Und sie müssen reagieren dann.
Und die Katzen finden das dann angenehm, weil es ruhig
ja,
ist? Oder,
ja,
oder
sie müssen einfach abchecken, wie ist meine Position ist die Haltung von dieser Person mir gegenüber. Die anderen weiß sie was. Sie haben entweder Augenkontakt oder eine langsame Blinzeln. Katzen, übrigens, das ist ganz interessant. Wenn Katzen, also eigene Katzen, ruhig sind, sie sind gut sozialisiert, wenn sie einem anschauen und sie, die Person, ein langsames Blinzeln macht, fängt die Katze an, das auch machen. Und das zeigt ein absolut Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und der Katze. Und dann von der Katze.
Mhm.
Ja, ja.
Also wir können so viel von diesen Katzen abschauen. Und,
ja, ja.
Wie sie sich in ihrem Körper bewegen, wie sie auch ihre Bedürfnisse unmittelbar quasi ausdrücken oder ihnen nachgehen und dieses in sich selbst ruhen. Gerade jetzt, wenn wir schon fast gezwungen sind dazu.
So ruhig zu sein.
Ich finde, die Katzen sind die wahren Gurus.
Ja, das ist ein bisschen Wahrheit in diesem Satz oder diese Bemerkung. Genau. Also leider, ich kann nicht Yoga. Ich bin so oder so nicht sehr gewandt körperlich und leider, ich vermisse meine alte Knochen-Turngruppe. Ich bin nicht so beweglich, weil ich habe einen steifen Fuß und das ist dann ein bisschen sehr schwierig, solche Sachen. Das war auch ein Problem beim Meditieren für mich.
Ja.
Obwohl ich diese stille Woche in Hausen am Albis, also in der Haus der Stille, gemacht habe und sehr genossen habe, ich kann nicht die normale Positionen beim Meditieren nehmen, aber der John hat mir geholfen, das kann man bei jeder Position machen.
Ganz genau, es spielt keine Rolle wie. So schön, dass Sie das entdeckt haben.
Ja, sehr.
Wunderbar. Ja. So. Herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen.
Dennis Turner war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter, für Holy Embodied. Was wir uns ebenfalls von den Katzen abschauen können, ist ihre unglaubliche Fähigkeit, faul zu sein, genussvoll zu faulenzen. Und genau dem, der Faulheit, widmen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, merci vielmals fürs Zuhören und eine gute Zeit. RevLab.